Bevor es losgeht, wir möchten gerne wissen, wie dir diese Folge und unser Podcast gefällt. Schreib uns gerne an podcast@muko.info und bewerte uns auf deiner Podcast-Plattform.
Muko on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V.
Ich bin Bettina Kirchner und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Leben mit Mukoviszidose. Die Krankheit Diabetes kennen die meisten und viele wissen auch, dass es da verschiedene Typen gibt. Einer davon kann speziell bei Menschen mit Mukoviszidose auftreten. Dieser ist der sogenannte CFRD, Cystic Fibrosis Related Diabetes, also ein CF-assoziierter Diabetes. Da sich ein unbehandelter CF-Diabetes schlecht auf den gesamten Gesundheitszustand und die Lebensqualität der Betroffenen auswirkt, ist es wichtig, ihn früh zu erkennen und richtig zu behandeln. Darüber sprechen wir heute mit Bärbel Palm, CF-Ernährungsexpertin der ersten Stunde und Diätassistentin und Diabetesberaterin der Deutschen Diabetesgesellschaft DDG in der Kinderklinik des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg. Außerdem ist sie Mitglied des Arbeitskreises Ernährung im Mukoviszidose e.V., den sie viele Jahre als erste Vorsitzende geleitet hat. Hallo Frau Palm, ich freue mich.
Ja, hallo Frau Kirchner. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Es gibt ja diese verschiedenen Diabetestypen. Können Sie das für uns nochmal sortieren und die Unterschiede erklären?
Ja, ich versuche es mal aufzudröseln. Beginnen möchte ich mit dem Typ 1 Diabetes. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das Immunsystem erkennt fälschlicherweise gesundes Gewebe und zerstört es, in dem Fall die Beta-Zellen, die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin machen. Das heißt, es kommt zu einem absoluten Insulinmangel und der Patient, die Patientin braucht sofort Insulin von außen und man schätzt ungefähr 370 bis 420.000 Menschen, die davon betroffen sind. Das sind ungefähr 50 mal so viele Patienten wie Menschen mit CF, die in Deutschland leben. Dann haben wir den Typ 2 Diabetes, den nannte man früher Altersdiabetes. Er ist sehr häufig mit Übergewicht assoziiert, mit Bluthochdruck, erhöhte Blutfette, Insulinresistenz, das heißt, das Insulin kann nicht so gut wirken und es kann zu einer Störung der Sekretion im Sinne einer verminderten Produktion und Freisetzung kommen. Leider ist es tatsächlich so, dass inzwischen sogar Kinder und Jugendliche von diesem ja früher genannten Altersdiabetes betroffen sein können und das hängt tatsächlich mit dem Übergewicht zusammen. Es besteht ein sogenannter relativer Insulinmangel und es wird behandelt normalerweise zuerst mit Lebensstiländerungen, zum Beispiel Gewichtsabnahme, dann häufig mit sogenannten oralen Antidiabetika und später auch alleine oder in Kombination mit Insulin. Die Häufigkeit liegt so bei 9 Millionen Menschen in Deutschland, wobei die Dunkelziffer sicher sehr hoch sein kann und das sind ungefähr 11% der Normalbevölkerung. Dann haben wir noch den Gestationsdiabetes. Man schätzt so ungefähr 8 bis 10% aller Schwangeren leiden an dieser Form des Diabetes, die meistens vorübergehend ist. Die Schwangerschaftshormone verringern einfach die Wirkung vom Insulin. Es kommt also zu einem relativen Insulinmangel. Und zuletzt gibt es die sogenannten spezifischen Diabetestypen anderen Ursprungs, auch Typ 3 Diabetes genannt. Und das ist ein Sammelsurium an verschiedenen Diabeteserkrankungen, die zum Beispiel ausgelöst werden durch bestimmte Medikamente oder auch Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse. Man schätzt, dass das ungefähr 1 bis 5% aller Diabetesfälle ausmacht. Und hier findet man tatsächlich auch den CF-Diabetes. Und auch da gerade noch ein Wort zur Häufigkeit. Erwachsene Menschen mit Mukoviszidose, also Patienten über 18 Jahre, sind zu knapp 31% von dieser Form des Diabetes betroffen.
Danke für diese Übersicht. Was verursacht denn diese CF-assoziierte Diabetesform?
Die Pathophysiologie, also die Ursachen, die Mechanismen der krankhaften Veränderung, die zu dieser Form des Diabetes führen, sind multifaktoriell und wir haben sie noch nicht ganz verstanden. Es sind Merkmale dabei, die eher zum Typ 1 Diabetes passen, andere zum Typ 2 und wieder andere sind ganz eigene, typisch für CF. Und dieser Diabetes unterscheidet sich auch in Ursachen im Verlauf in Therapie. Die Hauptursache ist die Zerstörung der Bauchspeicheldrüse. Durch die Grunderkrankung, durch den Gendefekt entsteht ja zäher Schleim. Der verstopft die Gänge der Bauchspeicheldrüse. Es kommt zu chronischen Entzündungen, zu einem fibrotischen Umbau des Gewebes. Also es lagert sich vermehrt Bindegewebe ein. Und die Inselzellen, in denen das Insulin produziert wird, werden zerstört. Es kommt dann zu einer verminderten Insulinsekretion, die häufig verzögert ist, aber dann auch überschießend sein kann. Das ist ganz spannend. Und die Insulinresistenz, das heißt, dass das Insulin an der Körperzelle nicht so gut wirkt, die kann auch variabel sein. Also die kann sich ändern.
Dann lassen Sie uns jetzt mal einen Blick in den Körper werfen. Welche Stoffwechselvorgänge werden von dem CF-Diabetes beeinflusst?
Ich würde es ganz gerne mal am Beispiel vom Brot verdeutlichen. Brot enthält Stärke. Stärke ist ein sogenannter Vielfachzucker. Stärke besteht aus vielen, vielen kleinen Bausteinen, nämlich den Glucose, den Traubenzuckermolekülen. Die Amylase, ein Enzym, das im Mundspeichel vorkommt, in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird oder bei CF meistens in Form von Kapseln, Verdauungsenzymen aufgenommen wird, spaltet diesen Vielfachzucker in die kleinsten Bausteine, nämlich dem Traubenzucker. Und der Traubenzucker ist dann in der Lage, durch die Darmwand ins Blut zu gelangen, ins Blut aufgenommen zu werden. Und ja, dann heißt er Blutzucker. Der Blutzuckerspiegel erhöht sich und Zucker kann dann auch zum Beispiel in der Leber gespeichert werden. Das Insulin hilft, den Zucker wieder zu senken, und zwar auf zwei Arten. Zum einen kann er helfen, dass der Zucker in Leber oder in Muskeln gespeichert wird. Auf der anderen Seite hilft er, dass dieser Zucker in die Körperzelle, zum Beispiel Muskelzelle, gelangen kann, wo er dann zur Energie verbrannt wird. Insulin selbst ist ein anaboles Hormon. Es ist nicht nur wichtig für den Kohlenhydratstoffwechsel, sondern auch für den Eiweiß- und Fettstoffwechsel. Das heißt, Insulin hilft, dass überhaupt Körper, Masse, Muskulatur aufgebaut werden kann. Dann haben wir das Glucagon, den Gegenspieler. Glucagon wird in den A- oder Alpha-Zellen in der Bauchspeicheldrüse gebildet und Glucagon kann dann den Blutzucker auch wieder erhöhen, wenn das erforderlich ist, auf verschiedene Arten. Und beim CF-Diabetes, habe ich ja schon erwähnt, kommt zunächst zu wenig und dann überschießend Insulin. Das heißt, zunächst kann der Blutzucker krass in die Höhe gehen, aber dann in Folge auch wieder in der Unterzuckerung landen. Und beides ist ungünstig für den Betroffenen.
Welche Probleme macht das denn dann genau im Körper?
Bereits vor der Diagnose, also so ungefähr 2 Jahre, bevor überhaupt die Diagnose gestellt wird, läuft schon einiges in falsche Bahnen. Wir haben auch da schon zu wenig Insulin. Der Körper hungert. der hat zu wenig Zucker zur Verfügung, trotz Nahrungsaufnahme, und er baut einfach Körpergewebe ab, um an die Energie zu kommen. Sowohl Fett als auch Muskelgewebe wird abgebaut. Man nennt das katabole Stoffwechsellage. Und zusätzlich geht über die Niere Zucker verloren. Das heißt, wir haben ganz häufig eine Gewichtsabnahme. Darüber hinaus kann sich die Lungenfunktion deutlich verschlechtern. Durch den Abbau von Körpermasse geht auch Atemhilfsmuskulatur verloren. Es kommt zur Schwächung der Atemmuskulatur, die einfach extrem wichtig ist. Zusätzlich ist es so, dass wir nicht nur viel Zucker im Blut haben, sondern auch im Sekret. Der süße Schleim in der Lunge ist ein idealer Nährboden für Bakterien. Das kann sein, dass die Infektionen zunehmen in Häufigkeit und auch in Schwere. Ja, und die chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel fördern den oxidativen Stress und damit Entzündungsreaktionen in der Lunge. Das schädigt das empfindliche Lungengewebe. Und darüber hinaus haben wir eine schlechtere Immunabwehr. Und ja, alles zusammen macht eine Veränderung im Sinne von Gewichtsabnahme und Verschlechterung der Lungenfunktion. Hinzu kommt, wie bei allen Menschen mit Diabetes, dass ständig erhöhte Blutzuckerwerte dafür sorgen, dass unsere ganz kleinen Blutgefäße vorzeitig altern können. Das betrifft die Augen, die Nieren, aber auch die Nerven können leiden.
Gut zu wissen.
Der CF-assoziierte Diabetes ist eine komplexe Erkrankung. Ausführliche Informationen dazu können in einer Broschüre des Mukoviszidose e.V., die von Bärbel Palm geschrieben wurde, nachgelesen werden. Den Link zur Mediathek setzen wir euch in die Shownotes. Ab wann schaut man bei Menschen mit CF gezielt nach einem CF-Diabetes und wie wird er diagnostiziert?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, denn wir wissen ja, dass eine frühe Therapie vorteilhaft ist. Sie haben es eingangs gesagt, es wirkt sich positiv auf die Gesamtprognose aus. Der Goldstandard zur Diagnose bei CF und dem CF-Diabetes ist der sogenannte OGTT, der orale Glukosetoleranztest. Und der sollte ab dem 10. Lebensjahr einmal jährlich durchgeführt werden, in kürzeren Abständen auf jeden Fall, wenn irgendwas auffällig ist, wenn es plötzlich zur Gewichtsabnahme kommt, zu unerklärbarem Abfall der Lungenfunktion. Wichtig sind einige Dinge zu beachten. Zum Beispiel sollte dieser OGT nicht durchgeführt werden, wenn ganz viele Untersuchungen erforderlich sind. Das heißt, der Patient, die Patientin soll wirklich still sitzen bleiben, weil Bewegung während des OGTs die Werte verfälschen kann. Es gibt noch eine Reihe von anderen Kriterien, die zu beachten sind. Das heißt, zum Beispiel sollte der Patient nicht an den Tagen vor dem Test fasten oder besonders sich außergewöhnlich körperlich betätigen. Und natürlich darf in der Nacht auch keine PEC-Ernährung, also keine Sondierung über die Nacht, erfolgen. Dann wird nüchtern und nach 2 Stunden der Wert abgenommen. Und diese beiden Werte sind wichtig für die Diagnosestellung. Wir legen aber auch Wert darauf, nach 1 und nach 3 Stunden zu messen. Das ist zwar nicht wichtig für die Diagnose, aber für ganz extrem wichtig für die Ernährungstherapie. Wir sehen, wie krass ein Patient nach Traubenzuckerreiz, nach einer großen Menge Traubenzucker reagiert und können dann, wenn wir das sehen, auch ernährungstherapeutisch Einfluss nehmen über verschiedene Möglichkeiten. Und wir sehen, ob der Patient dann gegenregulatorisch oder über eine lange Zeit einfach nach dem Reiz danach in die Unterzuckerung kommt. Und auch davor kann man schützen, wenn man das weiß, und kann dann ernährungstherapeutisch Einfluss nehmen.
Wenn ein CF-Diabetes diagnostiziert wurde, wie wird er behandelt und müssen, wie bei anderen Diabetesformen, auch der Lebensstil und die Ernährung angepasst werden?
Ja, ganz wichtig an der Stelle ist meines Erachtens die frühe Therapie. Also nicht zögern, nicht abwarten, nicht sagen, ach, wir gucken noch mal in einem halben Jahr, sondern bei der Diagnose ist es vorteilhaft, auch direkt zu beginnen. Ja, und zwar mit Insulin. Es gibt orale Antidiabetika, aber die haben einige Nebenwirkungen. Die können Wechselwirkungen haben mit den CFTR-Modulatoren. Und es gibt Hinweise darauf, dass die Restsekretion der Bauchspeicheldrüse, Insulin zu produzieren, sich schneller erschöpft. Und es gibt auch dazu noch relativ wenig Untersuchungen. Wir wissen, dass Insulin einfach am besten wirkt. Aber in Ausnahmesituationen kann es auch hilfreich sein, vorübergehend orale Antidiabetika einzusetzen. Die Insulintherapie ist so vorteilhaft, weil dadurch die Bauchspeicheldrüse entlastet wird. Es schont quasi die Beta-Zellen. Stellen Sie sich vor, die Bauchspeicheldrüse ist ein Werk mit 100 Arbeitern. 70 Arbeiter fehlen. Die sind in den vorzeitigen Ruhestand gegangen, die haben Urlaub, die sind auf Fortbildung, die sind sonst wo unterwegs oder streiken. Jetzt sollen 30 Leute die Arbeit übernehmen von eigentlich 100 Leute. Und das erschöpft die. Die sagen, oh, dazu haben wir überhaupt keine Lust. Wenn dann aber Fremdarbeiter kommen, wenn Arbeiter von außen kommen, die unterstützen, sagen diese 30, boah, eigentlich macht die Arbeit ja auch wieder Spaß. Und jetzt können wir auch wieder arbeiten und beginnen. Und darum geht es. Es sind im Grunde die Zufuhr von exogenem Insulin hilft der Bauchspeicheldrüse. Und ja, es gibt verschiedene Insulinregimes, mit denen man arbeiten kann. Und die sind individuell auszuwählen. Die hängen davon ab, wie ist der Krankheitszustand, wie ist der Ernährungszustand des Menschen. Wie war der OGT? War der nüchtern Blutzucker auch schon erhöht? Aber vor allen Dingen, wie ist die Situation des Menschen selbst? Arbeitet er? Wie ist sein soziales Umfeld und so weiter? Für mich ganz wichtig an der Stelle, das ist keine Einbahnstraße. Wenn man sich für ein Insulinregime entschieden hat und merkt, das passt überhaupt nicht zu mir und zu meiner persönlichen Situation, so kann man das auch wieder ändern. Es ist nicht nur das Insulin, es kommt natürlich dann auch die Ernährung dazu. Der Patient lernt, wie man Mahlzeiten verteilt, welche Kohlenhydrate ausgewählt werden, wie die auf das Insulin abzustimmen sind, beziehungsweise lernt, die Menge an Kohlenhydrate einzuschätzen, um dann sein Insulin zu spritzen. Es ist auf jeden Fall vorteilhaft, reinen Zucker zu meiden, also Zucker aus Softgetränken oder ja Gummibärchen und ähnlichem oder eben Zucker mit bestimmten Lebensmitteln zu kombinieren, um den Blutzuckerspiegel zu verlangsamen. Also Zucker mit Ballaststoffen, Zucker mit Eiweiß oder Fett zu kombinieren. Und auch da geht es darum, individuelle Kompromisse zu finden. Bei allen Entscheidungen müssen die Betroffenen oder Eltern mit beteiligt werden, mit einbezogen werden, um gemeinsame Vereinbarungen zu treffen. Ziel von allem, was wir tun, ist auf jeden Fall ein altersentsprechendes Gedeihen von Kindern und Jugendlichen und einen guten Ernährungszustand bei Erwachsenen zu erreichen und das Ganze optimalerweise bei einer guten glykämischen Kontrolle. Das heißt, der Blutzuckerspiegel sollte auf einen optimalen Bereich eingestellt werden. Und das Kunststück besteht darin, die Ernährungsempfehlungen zur Behandlung des Diabetes mit denen der Mukoviszidose in Einklang zu bringen, das zu kombinieren. Und auch das ist sehr komplex und es bedarf einer, ja, am besten Diabetesberaterin, die sich sowohl im CF-Bereich auskennt als auch im Bereich der Mukoviszidose oder am besten auch in Kombination mit einer Diätassistentin, die sich in der Ernährung sowohl von Diabetes als auch Mukoviszidose gut auskennt. Zusammenfassend kann man sagen, es braucht Insulin, es braucht eine gute Ernährung, die darauf abgestimmt ist und Bewegung nicht zu vergessen, denn das verbessert natürlich die ganze Stoffwechselsituation.
Gut zu wissen.
Leitlinien sind Empfehlungen zur Feststellung und Behandlung einer Erkrankung, die von einem Expertengremium unter Berücksichtigung aktuellen Erkenntnissen entwickelt werden. Das Mukoviszidose-Institut unterstützt die Entwicklung von medizinisch-wissenschaftlichen Leitlinien zum Thema Mukoviszidose. Eine multiprofessionell besetzte Arbeitsgruppe hat gerade aktuell Leitlinien zur Behandlung von Diabetes bei CF erarbeitet. Den Link dazu setzen wir euch in die Shownotes, sobald die Leitlinie offiziell freigegeben ist. Frau Palm, Sie sind ja auch Teil der Arbeitsgruppe, die die Diabetes-Leitlinie erarbeitet hat. Können Sie uns etwas zu dem Prozess erzählen?
Ja, sehr gerne mache ich das. Wir hatten tatsächlich unser erstes informelles Treffen im Rahmen der Deutschen Mukoviszidose-Tagung im November 2023. Und das verdeutlicht schon, wie viel Arbeit da drin steckt. Das heißt, bis zur Abgabe jetzt waren es nahezu 2,5 Jahre. Gut, wir haben am Anfang einfach Teilnehmer gesucht, Leute, die Lust hatten und die ja für das Thema brannten und mitmachen wollten. Es waren Leute aus dem Bereich Kinderheilkunde und Erwachsenenheilkunde. Es waren Berufsgruppen aus dem Bereich CF, aber eben auch Diabetes und ganz verschiedene Berufsgruppen. Wir hatten Ärztinnen, Ärzte, beteiligt waren Diabetesberaterinnen aus dem CF-Bereich und dem Diabetesbereich. Eine Ernährungsmedizinerin war dabei, ein Endokrinologe, eine Psychologin und eben auch eine CF-Diabetes betroffene Frau hat mitgewirkt. Und ja, nicht zu vergessen, Frau Dr. Duisberg als Koordinatorin vom Mukoviszidose e.V., der ich an der Stelle auch ein ganz dickes Dankeschön sagen möchte für ihre wirklich großartige Arbeit. Dann wurden die Fachgesellschaften angesprochen, die dann bestimmte Personen aus der Leitliniengruppe offiziell beauftragt haben, mit ihrer wissenschaftlichen Expertise die Interessen der entsprechenden Fachgesellschaften zu vertreten. Schließlich wurden Kapitel festgelegt, Teilnehmer zugeordnet, die dann diese verschiedenen Kapitel bearbeitet haben. Und ja, es wurden Fragen formuliert und dann ging es erst ans Schreiben und ans Formulieren der Empfehlungen. Schließlich wurde es diskutiert, korrigiert und es fanden Konferenzen statt zur Abstimmung der Konsensstärke. Und schließlich konnten wir diese Leitlinie einreichen. Man muss sagen, wir haben dazu unfassbar viel wissenschaftliche Fachliteratur gewälzt. Wir haben viel diskutiert. Wir haben viel Zeit damit verbracht. Aber es hat auch viel Freude gemacht, weil wir alle miteinander auf Augenhöhe diskutiert haben und gearbeitet haben. Eine sehr bereichernde Erfahrung, muss ich sagen. Und ich möchte auch erwähnen, dass wir alle Teilnehmer, die geschrieben haben, die diskutiert haben, kostenfrei gearbeitet haben. Wir haben ehrenamtlich gearbeitet, aber es entstehen natürlich Kosten und dankenswerterweise hat die der Mukoviszidose e.V. komplett bezahlt. Das Ganze wird dann veröffentlicht bei der AWMF. Das ist die Arbeitsgemeinschaft medizinischer Fachgesellschaften, die das zentrale Leitlinienregister zur Verfügung stellt. Und am Strich möchte ich sagen, dass mir diese Leitlinie ganz, ganz besonders am Herzen lag. Die ist so wertvoll, weil der Mukoviszidose-Diabetes leider kaum eine Rolle bei der Ausbildung der Diabetesberater und der Diabetologen spielt. Das heißt, ein niedergelassener Diabetologe, eine Diabetesberaterin in einer Praxis, die vielleicht einmal im Leben einen Menschen sieht mit CF-Diabetes, könnte unter Umständen überfordert sein. Und ich finde, dass diese Leitlinie hier ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, Menschen mit CF-Diabetes gut zu behandeln.
Weitere spannende Fragen zum Umgang mit einem CF-Diabetes, zum Beispiel welche Inhalte in einer CF-Diabetes-Schulung vermittelt werden oder worauf man beim Sportmachen achten sollte, klären wir in der nächsten Folge.
Das war Muko on Air. Der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Nächsten Monat gibt's eine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Schickt uns gern eure Erfahrungen, Fragen und Themenwünsche an podcast@muko.info.